Hallo, mein Name ist Uli Weißbrot. Ich moderiere diesen Podcast heute zum Thema wirbellose Tiere. Da dieses Thema so umfassend ist, habe ich heute insgesamt 10 Expertinnen und Experten zu Gast. Es wird also abwechslungsreich. Der Podcast ist wieder unterteilt in ein Interview und ein Quiz zu den Rekorden unter den Wirbellosen. Ja, dann lege ich gleich mal los und beginne mit der ersten Frage an die erste Expertin, Frau Pfenning. Was sind eigentlich genau wirbellose Tiere?
Also, wirbellose Tiere sind alle vielzelligen Tiere ohne Wirbelsäule. Das heißt, alle vielzelligen Tiere, die nicht zu den Wirbeltieren gehören. Und zu den Wirbeltieren gehören gerade einmal 4%. Oh. Man spricht in der Fachsprache auch von Invertebraten. Aber wichtig ist, dass es sich dabei nicht um eine natürliche Verwandtschaftsgruppe handelt, sondern dass es jeweils nur ein beschreibender Ausdruck ist.
Okay. Also nicht so wie bei jetzt den Säugetieren, sondern es sind einfach viele Tiergruppen, die da dazugehören, okay? Was gehört denn eigentlich alles dazu, zu den Wirbellosen? Können Sie uns ein paar Beispiele nennen?
Also zu den Wirbellosen gehören unglaublich viele Tierarten. Und um euch einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, das sind Schwämme oder alle möglichen Hohltiere wie Quallen, aber auch Seesterne. Und auch alle Würmer und Weichtiere wie zum Beispiel Schnecken. Und am allerwichtigsten ist, oder sagen wir am allergrößten, ist der Stamm der Gliederfüßer. Der enthält nämlich alle Krebstiere, alle Spinnentiere und alle Insekten. Und das heißt, dieser Stamm allein macht 80% aller Tierarten aus.
Boah, 80%. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Dann sollten wir uns ja eigentlich in der Schule viel länger mit diesem Thema beschäftigen, gell? Nicht nur ein paar Monate jetzt hier in Klasse 6. Vielen Dank, Frau Pfenning, für diese kurze Einführung zum Thema wirbellose Tiere. Und für das nächste Thema, da haben wir uns direkt 2 Experten geholt, denn das ist so umfangreich, da reicht ein Experte einfach nicht aus. Es geht um die Insekten. Und auch hier zunächst mal an Sie, Frau Andischer oder Frau Hesse. Woran erkenne ich eigentlich, dass es sich bei diesem Tier um ein Insekt handelt?
Ich würde mal behaupten, dass wir die meisten Insekten, wenn wir ihnen im Alltag begegnen, auf Anhieb erkennen würden. Es gibt da vielleicht ein paar Zweifelsfälle, wie zum Beispiel eine Kellerassel, wo man vielleicht nicht ganz sicher ist, was es ist. Aber die meisten Insekten erkennen wir intuitiv.
Okay.
Und das liegt daran, dass Insekten einem universellen Bauplan folgen in ihrem Körperbau. Sie sind also alle im Grunde gleich aufgebaut. Mhm. Man erkennt sie zum Beispiel daran, dass sie immer 6 Beine haben. Und wir haben ja vorher gehört, dass sie eng verwandt sind mit den Spinnen und den Krebstieren. Und das wäre zum Beispiel ein Abgrenzungsmerkmal. Also die 6 Beine findet man immer bei den Insekten. Bei den Spinnen sind es 8 Beine und bei den Krebsen sind es 10 bis viele Beine. Und deswegen kann man dann auch erkennen, dass die Kellerassel zu den Krebstieren gehört und nicht zu den Insekten.
Oh.
Ein weiteres Merkmal wäre, dass der Körper von Insekten stets eine auffällige Dreiteilung aufweist. Daher kommt auch der Name übrigens. Insekt kommt von Insektum, was eingeschnitten bedeutet, weil der Körper eben in so 3 Abschnitte eingeschnitten oder eingeteilt ist. Daher kommt übrigens auch der Ausdruck mit der Wespentaille.
Ah ja.
Der erste Abschnitt wäre der Kopf. Also da findet man dann die Antennen, die Augen, die Mundwerkzeuge und so weiter. Der zweite Teil, die Brust. Daran setzen die 6 Beine an und unter Umständen auch 1 bis 2 Paar Flügel. Manche primitivere Insekten, wie zum Beispiel Silberfischchen, haben keine Flügel. Aber viele Insekten, die wir so kennen, wie Schmetterlinge oder Bienen oder Wespen, haben diese Flügel. Und der dritte Körperteil wäre noch der Hinterleib. Wenn man dann ein Insekt mal näher anschaut, dann fällt noch auf, dass sie eine panzerartige Körperoberfläche haben. Und wir haben ja das Thema wirbellose Tiere. Sie haben also kein inneres Skelett, sondern diese panzerartige Körperoberfläche, die dient als Außenskelett. Die befestigt also quasi den ganzen Körper.
Mhm.
Und da können sich Haare oder Borsten, Schuppen oder Höcker drauf finden, kann also ganz divers aussehen. Und wichtig ist dieses Außenskelett auch, wenn man sich die Häutung, also wenn man sich das Wachstum von Insekten anschaut, denn da ist ein wichtiger Faktor, dass sie sich häuten müssen, weil dieses Außenskelett nicht mitwächst, sondern dann immer abgeworfen werden muss und neu gebildet werden muss, wenn das Tier wächst. Und schließlich, wenn man noch genauer hinschaut, dann kann man noch einen Unterschied zu uns erkennen. Die haben nämlich keine Linsenaugen mit Pupille und Iris, so wie wir, sondern die Augen sehen so ein bisschen kaleidoskopartig aus häufig. Die haben Facettenaugen.
Wow. Also vielen Dank für diesen detaillierten Einblick, was ein Insekt ausmacht. So ganz am Anfang habe ich mir gedacht, nanu, bei uns die Stabschrecken an der Schule, die haben nicht immer 6 Beine, aber ich glaube, das ist auf was anderes zurückzuführen. Ja, vielen Dank. Sie sagen, alle Insekten haben denselben Bauplan, aber trotzdem sehen sie so verschieden aus. Wie kann das zustande kommen?
Ja, in der Tat gibt es eine sehr große Vielfalt bei den Insekten. Wir haben ja schon gehört, dass es die artenreichste Tierklasse ist. 60% aller beschriebenen Tierarten sind Insekten.
60.
Und ja, das liegt daran, dass dieser Grundbauplan, von dem ich vorhin erzählt habe, extrem wandelbar ist. Und da kann man ganz verschiedene Abwandlungen sehen bei den Mundwerkzeugen, bei den Augen, bei den Flügeln und auch bei den Beinen. Also da ist ganz viel unterschiedlich ausgebildet.
Ja, stimmt. Wenn man sich mal so eine Stechmücke anschaut, dann sieht das doch ziemlich anders aus wie bei einer Wespe oder so, ne? Die Mundwerkzeuge. Leider. Ja, wenn ich da nochmal nachfragen darf, warum überhaupt diese Vielfalt? Gibt es da einen tieferen Sinn dahinter?
Genau, da würde ich jetzt einsteigen.
Ja, gerne.
Und zwar, ja, hallo.
Hallo.
Und zwar konnten Insekten durch ihre Angepasstheiten und durch ihre Flugfähigkeit nahezu die gesamte Welt erobern und so viele verschiedene Lebensräume besiedeln.
Okay.
Man begegnet Insekten vor allem auf dem Land und in der Luft und manchmal auch im Wasser, wie zum Beispiel bei der Wasserwanze.
Das heißt, es ist eine Angepasstheit einfach an diesen Lebensraum?
Genau.
Oh, das würde mich aber genauer interessieren. Können Sie mir da ein konkretes Beispiel zu nennen?
Ja, natürlich. Und zwar gibt es im Insektenreich zum Beispiel viele verschiedene Beintypen. Also prinzipiell ist das Insektenbein gleich aufgebaut. Es besteht aus einem Oberschenkel, einem Unterschenkel und einem Fuß. Jedoch können die verschiedenen Insektenbeine ganz unterschiedliche Funktionen haben. Bei einer Heuschrecke zum Beispiel sind die Hinterbeine zu Sprungbeinen ausgebildet, sodass sie sich eben hüpfend durch ihren Lebensraum fortbewegen kann. Es gibt aber auch andere Beinformen, wie das schaufelartige Grabbein der Maulwurfsgrille oder auch das Sammelbein der Bienen, mit dessen Hilfe sie Pollen sammeln können. Und auch bei den Mundwerkzeugen der Insekten sieht es ganz ähnlich aus, wie auch gerade eben schon angedeutet wurde. Sie haben zwar den gleichen Grundaufbau, aber ihre Aufgaben sind verschieden und auch an die Ernährungsweisen der Insekten angepasst. Es gibt zum Beispiel eben die stechenden Insekten wie die Mücken. Dann gibt es auch tupfende Insekten wie die Fliegen oder auch saugende Insekten wie die Schmetterlinge.
Wow, das waren jetzt viele Beispiele. Vielen Dank dafür. So eine Maulwurfsgrille haben Sie erwähnt. Einmal in meinem Leben habe ich eine gesehen am Bodensee. Das hat mich stark beeindruckt. Tolle Tiere. Und damit leiten wir über zum nächsten Thema, nämlich die Biodiversität. Was macht denn die wirbellosen Tiere so wichtig für die Vielfalt des Lebens auf der Erde? Und dazu habe ich eine weitere Expertin eingeladen. Ich begrüße Frau Skanda direkt mit der ersten Frage. Biodiversität auf der einen Seite wichtig, hört man immer wieder. Auf der anderen Seite, überall hört man vom Insektensterben. Ist es wirklich so schlimm, wie dargestellt wird?
Also die Insekten bilden zwar wirklich, wie wir schon erwähnt haben, die artenreichste Gruppe und stellen somit einen wesentlichen Bestandteil der biologischen Vielfalt dar. Jedoch ist es in den letzten Jahrzehnten zu einem starken Rückgang der Insekten gekommen. Das betrifft zum einen die Artenvielfalt, also die Anzahl der unterschiedlichen Arten an Insekten, und zum anderen auch die Häufigkeit der einzelnen Insekten innerhalb einer Art. Dazu wurden in Deutschland und auch weltweit mehrere Studien angefertigt, die eben genau dieses Phänomen beschreiben. Ein Beispiel hierfür sind die sogenannten roten Listen. Das sind Listen von Tieren, Pflanzen und Pilzen, die in Deutschland als gefährdet gelten. Und in diesem Zusammenhang wurde auch der Bestandstrend von diesen gefährdeten Tieren festgestellt. Und das Erschreckende dabei ist, dass tatsächlich 45% dieser Arten rückgängig sind.
Wow, also fast die Hälfte, die wirklich von ihrer Vielfalt her zurückgehen. Gibt es da eindeutige Gründe, die man benennen kann?
Die meisten Gründe lassen sich tatsächlich auf den Menschen zurückführen. Zum einen ist da die Veränderung und die Vernichtung von Lebensräumen, wie zum Beispiel das Verschwinden von Streuobstwiesen, Hecken und kleinen Gewässern. Und meist ist der Grund dafür, zum einen die Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen oder auch für den Städtebau. Ein weiteres Problem ist die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Der Nachteil daran ist, dass sie nicht nur gezielt auf die Pflanzenschädlinge wirken, sondern auch viele andere Insekten mit abtöten oder zumindest auf deren Orientierungssinn oder ihr Verhalten wirken. Im Zusammenhang mit der Landwirtschaft steht außerdem auch die Vernichtung von den Ackerwildkräutern. Diese dienen den Insekten meistens als Nahrungsgrundlage oder Lebensraum und das wird ihnen dann halt eben auch weggenommen. Und zu guter Letzt spielt dann auch die Lichtverschmutzung eine wichtige Rolle. Nachtaktive Insekten orientieren sich normalerweise an den Gestirnen und werden nun aber von den künstlichen Lichtquellen angezogen und ihr Orientierungssinn wird gestört. Und somit verlieren sie unnötig Energie und es kann tatsächlich auch zum Erschöpfungstod kommen.
Uiuiui, das klingt alles gar nicht gut. Vor allen Dingen müssten wir da ja tatsächlich unser Leben ziemlich umstellen, wenn wir hier diesen Rückgang wieder aufhalten wollen, so scheint mir. Können Sie sagen, was heißt das eigentlich für uns Menschen? Ist es wichtig? Bedeutet es etwas, dass die Insekten zurückgehen oder geht uns das alles gar nichts an?
Also für den einen oder anderen wäre es vielleicht schön, wenn er morgens im Sommer sein Marmeladenfrühstück ohne die nervigen Insekten essen könnte. Aber der Rückgang der Insekten hat tatsächlich viel größere Ausnahme. Die Insekten spielen nämlich eine wichtige Rolle in unserer Natur. Da ist zum einen der Punkt, der wahrscheinlich uns allen sofort in den Sinn kommt. Insekten sind wichtige Bestäuber. So bestäuben sie viele Obst- und Gemüsesorten und somit sind sie sehr wichtig für unsere Welternährung. Außerdem bestäuben sie auch etliche Wildpflanzen und haben somit auch einen direkten Einfluss auf die Vielfalt der Pflanzen.
Okay.
Ein weiteres Problem ist auch, dass die Insekten Nahrungsgrundlage für viele Tiere sind, wie Vögel oder Fische. Und es bedeutet, dass ohne Insekten nicht nur der Mensch hungern würde, sondern auch die Tiere.
Okay, ja, das erinnert mich an eine Sendung, die ich mal geguckt habe in China. Da waren dann statt den Insekten, standen die Menschen überall bei den Apfelbäumen und haben die dann betupft und bestäubt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Also fragen wir uns, was kann man gegen das Insektensterben machen?
Also um weiteres Insektensterben zu stoppen oder zumindest mal zu minimieren, sind viele Maßnahmen nötig und am besten auch ein Zusammenspiel dieser Maßnahmen. Zum einen muss der Verlust des Lebensraums gestoppt werden und auch neue Lebensräume geschaffen werden. Diese Lebensräume sollten möglichst vielfältig sein, um unterschiedlichen Insekten eben Lebensräume zu bieten. Ein Beispiel wäre hierfür, wenn man seinen eigenen Garten einfach wild wuchern lassen würde und den Insekten somit einen Lebensraum geben würde. Außerdem müsste der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden und allgemein ein Umdenken in der Landwirtschaft stattfinden. Und zu guter Letzt wäre es auch sinnvoll, die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Das kann zum Beispiel dadurch gewährleistet werden, indem intelligente Steuerungen von Straßenlaternen eingesetzt werden. Das heißt, die Beleuchtungsdauer wird verkürzt oder auch die Lichtqualität wird verändert. Das bedeutet, die Lichtintensität wird abgeschwächt oder auch die Strahlungsrichtung wird gezielt gesteuert.
Na, das klingt wirklich danach, als ob wir einiges zu tun hätten in diesem Bereich. Vielleicht für euch zu Hause. Ihr habt ja gehört, man soll den Garten verwildern lassen am besten. Wenn also eure Eltern irgendwie sagen, räum doch mal das Laub weg oder so, dann habt ihr ein gutes Argument jetzt zur Hand, das dann doch nicht zu tun. Ja, und an dieser Stelle, sozusagen zum Abschluss zu den Insekten, baue ich einen Experten ein, der heute leider nicht anwesend sein konnte. Ich habe Herrn Bauer daher die Fragen per E-Mail zugeschickt und er hat von zu Hause aus die Antworten eingesprochen. Herr Bauer erklärt uns darin zunächst den faszinierenden Vorgang der Metamorphose.
Der Begriff Metamorphose taucht in allen Naturwissenschaften auf. In der Zoologie, die für uns hier interessant ist, beschreibt es die Umwandlung eines Organismus aus einer Larvenform zu einer adulten Form. Wir behandeln hier hauptsächlich geflügelte Insekten. Das prominenteste Beispiel, das uns dabei einfällt unter den wirbellosen Tieren, ist wohl die Ordnung Lepidoptera, besser gesagt die Schmetterlinge. Ein anderes bekanntes Beispiel sind die Frösche.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Jetzt bekommen wir diesen Vorgang noch etwas genauer beschrieben.
Innerhalb eines Lebenszyklus durchwandert beispielsweise das Insekt mehrere Entwicklungsstufen, die voneinander unterscheidbar sind. Für Insekten ist das das Ei am Anfang, das von den adulten Tieren geboren wird, die Larve, die daraus schlüpft, die Puppe, die sich aus der Larve entwickelt und der sogenannte Imago, also das adulte Tier, das aus der Puppe entsteht. Der Unterschied zu der Entwicklung anderer Organismen besteht darin, dass die verschiedenen Entwicklungsstadien eindeutig voneinander unterscheidbar sind, sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihren körperlichen Funktionen.
Zum Schluss verdeutlicht Herr Bauer an zwei Beispielen, wie unterschiedlich Metamorphose bei den Insekten sein kann und welchen Sinn diese überhaupt hat. Er verwendet dabei zwei Fachbegriffe, die ich gerne übersetzen möchte. Hemimetabol heißt unvollständig, holometabol ist eine vollständige Umwandlung.
Man unterscheidet bei den Insekten zwischen hemimetabolen Insekten und sogenannten holometabolen Insekten. Hemimetabole Insekten zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Larve dem Imago noch einigermaßen ähnelt. Ein Beispiel dafür ist die Libelle. Holometabole Insekten zeichnen sich durch einen deutlichen Unterschied zwischen der Larve und dem Imago aus. Ein Beispiel dafür ist die Raupe und der Schmetterling. Aber warum das Ganze? Die unterschiedlichen Entwicklungsstadien verkörpern diverse Zwecke und Anpassungen an die Bedingungen, unter der das Tier leben muss. Beispielsweise sind die Eier besonders resistent und gut tarnbar. Larven vermehren ihre Körpermasse und speichern die Energie, die sie benötigen, um sich zu verpuppen. Die erwachsenen Formen der Imago sind besonders mobil und dienen der Fortpflanzung. Die Generationenzahl pro Jahr ist abhängig von den klimatischen Bedingungen. Das heißt, gute Bedingungen führen zu mehreren Generationen pro Jahr. Dadurch kann die Insektenart dafür sorgen, dass besonders günstige Jahre ausgenutzt werden, um mehr Generationen als üblich hervorzubringen. Besonders harschen Bedingungen kann getrotzt werden, indem das Ei sogenannte Generationspausen einlegt. Das heißt, dass es für einen gewissen Zeitraum geschützt ist und zu besseren Bedingungen schlüpfen kann. Schlechte Bedingungen führen grundsätzlich zu verlängerten Ei- oder Larvenstadien. Das bedeutet, dass die suboptimalen Bedingungen ausgesetzt werden.
Vielen Dank dafür. Gehen wir doch zu einer anderen großen Gruppe an wirbellosen Tieren, nämlich die Schnecken, die zu den Weichtieren gehören. Und dazu habe ich auch wieder einen Experten eingeladen. Ich begrüße Herrn Wolf, auch direkt mit der ersten Frage. Wenn man an Schnecken denkt, ja, dann ist so diese unglaubliche Langsamkeit. Können Sie uns das mal darlegen? Wie bewegen sich Schnecken fort?
Ja, Landschnecken, wie die Weinbergschnecke, besitzen einen kräftigen, muskulösen Fuß. Von hinten nach vorne heben sie dann einen kleinen Teil des Fußes an und setzen ihn ein Stückchen weiter vorne wieder ab. Okay. Wie eine Welle, die von hinten nach vorne verläuft. Das kann man gut sehen, wenn man eine Schnecke auf einer Glasplatte kriechen lässt. An scharfkantigen Stellen setzen sie ihren Fuß nicht ab und so können sie auch über eine Rasierklinge kriechen, ohne sich zu verletzen. Auch haben sie ihren Schleimfilm, auf dem sie entlang gleiten, der schützt sie zusätzlich. Mhm. Und manche Wasserschnecken können sogar schwimmen und sehen dabei ganz schön elegant aus, wie zum Beispiel die spanische Tänzerin.
Okay, ja, vielen Dank dafür. Das muss ich mal machen, so eine Schnecke auf einer Glasplatte laufen lassen. Da muss man von unten gucken wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Über Rasierklinge möchte ich die jetzt hier zu Hause eher nicht kriechen lassen. Das ist mir dann doch nicht so geheuer. Aber das mit der Glasplatte ist ein toller Tipp. Vielen Dank. Wie schnell ist denn so eine Schnecke?
Ja, unsere Weinbergschnecken können bis zu 7 Zentimeter in der Minute zurücklegen. Das sind 4 Meter pro Stunde.
Okay.
Die Wellhornschnecke lebt im Meer, zum Beispiel in der Nordsee. Die können bis zu 16 Zentimeter in der Minute weit kriechen. Das sind ganze 9 Meter pro Stunde. Und die schwimmenden Schnecken, die schaffen bis zu 12 Meter in der Minute. Das sind 720 Meter pro Stunde.
Also die Weinbergschnecke bei mir im Garten, 4 Meter pro Stunde. Das heißt am Tag, naja, da kann sie ja doch eigentlich durch den ganzen Garten einmal hin und her kriechen. Das ist ja, wenn man das so betrachtet, wenn man auf viele Stunden das rechnet, doch gar nicht so langsam. Können Sie uns auch ein bisschen Einblick geben in die Lebensweise solcher Schnecken? Für uns sind die ja hauptsächlich sehr langsam und fressen einfach nur da vor sich hin.
Ja, gerne. Die Schnecken sind so langsam, weil sie einfach nicht schneller sein müssen. Die meisten Landschnecken sind nämlich Pflanzenfresser. Und die Pflanzen rennen ja nicht weg. Außerdem sind sie von ihrem Haus geschützt oder auch vom Schleim im Falle von Nacktschnecken, die kein Haus besitzen. Mit ihrer Raspelzunge, der Radula, auf der ganz viele tausend Zähne sitzen, schaben sie dann ihre Nahrung ab. Manche Landschnecken, wie zum Beispiel der Tigerschnegel, fressen auch andere Nacktschnecken. Und die Wellhornschnecke, die frisst Muscheln, die kann sie aufstemmen und dann das Innere fressen. Und es gibt sogar Schnecken, die jagen Fische. Was? Nämlich die Kegelschnecken, die leben im Meer und schießen die Fische mit Giftpfeilen ab. Und das Gift ist so stark, das kann auch den Menschen gefährlich werden.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Jetzt wissen wir deutlich mehr über Schnecken und schauen uns am Ende des Podcasts oder am Ende ist es eigentlich noch gar nicht und schauen jetzt in einem weiteren Punkt noch einen Regenwurm, der ja zu den Ringelwürmern gehört, an. Und dazu gibt es auch wieder eine Expertin, Frau Blitsch, begrüße ich. Sie erzählen uns was zur Fortbewegung, Ernährungs- und Lebensweise der Regenwürmer. Und meine erste Frage wäre, was machen Regenwürmer eigentlich bei Regen?
Ja, ganz genau. Viele von euch haben bei einem Spaziergang im Regen oder nach einem Gewitter bestimmt schon besonders viele Regenwürmer über die Wege und Wiesen kriechen sehen. Und nicht wenige Menschen glauben, dass die Regenwürmer bei all dem im Boden versickerten Regenwasser schnell an die Oberfläche kommen müssen, da sie sonst ertrinken würden.
Ja, das habe ich jetzt bisher auch geglaubt.
Aber das stimmt so natürlich nicht. Nee. Denn Regenwürmer haben keine Lunge, wie wir das haben, und können daher gar nicht ertrinken.
Okay.
Vielmehr atmen sie über ihre Hautoberfläche und können daher auch mehrere Tage im Wasser überleben, wenn dort ausreichend Sauerstoff gelöst ist. Zugegeben, wenn im Wasser nur wenig Sauerstoff gelöst ist, wie zum Beispiel in Regenpfützen, fällt ihnen das Atmen etwas schwerer. Aber erst, wenn kaum noch Sauerstoff im Wasser vorhanden ist, würden sie tatsächlich leider ersticken.
Okay, also dann lag ich da bisher auch falsch. Ich dachte, ich muss jeden Regenwurm sofort retten, wenn ich ihn irgendwo in einer Pfütze liegen sehe. Aber dann ist es gar nicht so schlimm, kann der da auch selbst noch rauskriechen anscheinend. Und warum sieht man dann im Sommer so viele tote Regenwürmer überhaupt dann auf den Wegen, wenn es nicht vom Regen kommt?
Ja, genau. Das liegt daran, dass Regenwürmer sehr empfindlich gegenüber Hitze sind, gerade im Sommer, und auch die UV-Strahlen nicht besonders gut vertragen. Und darum verbringen sie eben auch die meiste Zeit in der Erde, wo sie zusätzlich von Fraßfeinden geschützt sind, wie zum Beispiel Vögeln oder Igeln. Und durch ihren Körperbau und ihre Ernährungsweise sind sie daher sehr gut an das Leben in der Erde angepasst.
Okay. Und was mich auch schon immer mal interessiert hat, ich stelle mir das Leben da unter der Erde unglaublich langweilig vor. Ja, ab und zu kommt mal ein anderer Regenwurm vorbei. Im schlimmsten Fall trifft man auf einen Maulwurf. Also was machen die eigentlich dort den ganzen Tag im Dunkeln?
Ja, dass es dort dunkel ist, macht den Regenwürmern überhaupt nichts aus, denn sie haben ja schließlich keine Augen, mit denen sie etwas sehen könnten. So. Dafür haben sie besondere Zellen auf ihrer Oberfläche, welche helles Licht wahrnehmen können. Und dann versuchen sie schnell in dunklere Bereiche zu flüchten oder eben unter die Erde und sich einzugraben. Und weil sie dabei so rege in Bewegung sind, nennt man die Regenwürmer eben auch Regenwürmer.
Ah.
Und zu fressen haben die Regenwürmer unter der Erde übrigens auch genug. Denn ihre Nahrung beschaffen sie sich nachts, indem sie aus ihren Bohrlöchern kriechen und zum Beispiel ein Blatt oder andere Gartenabfälle zurück in ihr Bohrloch ziehen. Und dort verrottet das Blatt langsam und wird anschließend als Nahrung verwertet. Regenwürmer sind deshalb als Substratfresser bezeichnet und sind wichtig für die Auflockerung und die Düngung des Bodens.
Ja, letzteres habe ich schon gehört, dass es der rege Wurm ist. Das war mir jetzt auch neu. Also vielen Dank für diese Einsicht. Und wie bewegen sich denn die Regenwürmer vorwärts, um an diese Nahrung zu kommen, von der Sie gesprochen haben?
Ja, Regenwürmer sind praktisch pausenlos am Fressen und am sich durch die Erde wühlen. Und dabei haben sie eine besondere Art, sich fortzubewegen.
Okay.
Regenwürmer besitzen nämlich einen sogenannten Hautmuskelschlauch. Und der setzt sich zusammen aus einer Längs- und aus einer Ringmuskulatur. Mhm. Genau, und wenn sie die Längsmuskulatur zusammenziehen, wird der Wurm kürzer und dicker.
Okay.
Und die Ringmuskulatur hingegen bewirkt, dass der Körper des Wurms lang und dünn wird. Und indem er wellenartig seine Ring- und Längsmuskulatur aktiviert, bewegt sich der Regenwurm vorwärts. Das nennt man dann peristaltische Bewegung.
Ah ja.
Zusätzlich befinden sich auf der Unterseite stabile Borsten, die verhindern, dass der Wurm bei der Bewegung zurückrutscht. Ähnlich wie zum Beispiel die Stollen bei Fußballschuhen oder Spikes in der Leichtathletik.
Okay, also dass es eben nicht genau wie so eine Ziehharmonika ist, sondern dass er in eine Richtung kommt. Ja, vielen Dank. Dann noch eine letzte Frage. Stimmt es, dass wenn Regenwürmer verletzt werden, also dass man sie zum Beispiel in zwei teilt, dass dann beide Enden weiterleben?
Leider stimmt das nicht. Denn nur das eine Ende mit einem Mund kann ja auch Nahrung aufnehmen.
Also.
Und außerdem darf das zweite Ende, also das mit dem Mund, da darf der Darm nicht verletzt sein. Und die Verletzung darf sich natürlich nicht irgendwie infizieren. Denn dann stirbt auch das zweite Ende des Regenwurms.
Okay, also auf gar keinen Fall einen Regenwurm absichtlich durchschneiden. Ja? Ja, jetzt haben wir zum Abschluss dieses Podcasts noch eine besondere ein Highlight, das drei Experten vorbereitet haben. Und zwar hören wir so ein Best-of wirbellose Tiere. Und dazu übergebe ich an Frau Botz, an Frau Siegmund und Frau Auer. Vielen Dank schon mal dafür.
Ja, hallo. Es geht gleich los mit der ersten Frage. Was ist das kleinste wirbellose Tier? Tja, die Antwort, die ist gar nicht so leicht, denn ganz viele wirbellose Tiere sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge kaum sehen kann. Zwergwespen zum Beispiel besiedeln fast die ganze Erde. Man bemerkt sie nur kaum. Die kleinste Wespe, die gibt es in Costa Rica und die hat auch einen ganz lustigen Namen. Kikikihuna heißt die. Die ist nur Bruchteile eines Millimeters groß. Tja, wenn wir jetzt geklärt haben, was das kleinste wirbellose Tier ist, was ist denn dann das größte? Und zwar ist das größte wirbellose Tier der Riesenkalmar. Da ist das größte gefundene Exemplar 18 Meter lang. Und der Riesenkalmar, der lebt in der Tiefsee in bis zu 1000 Metern Tiefe in völliger Dunkelheit. Und um kaum ein anderes Tier drehen sich so viele Legenden wie um diesen Riesenkalmar. Jahrhundertelang galt die Existenz des Riesenkalmars als Fiktion der Seefahrer, bis 1854 ein Exemplar an die dänische Küste angespült wurde. Dadurch, dass die Tiefsee aber für uns Menschen oder für die Forscher so schlecht zu erreichen ist bislang, wissen wir eigentlich sehr, sehr wenig über diese Tiere. Es geht zur nächsten Frage, und zwar, welches wirbellose Tier lebt am längsten? Und das ist die Qualle Turritopsis dorni. Diese Quallen gelten nämlich als unsterblich. Wenn die Quallen alt werden, das heißt die Funktion der Zellen nachlässt, sinken sie zu Boden und eine Erneuerung der Zellen beginnt. Sie können ihren Lebenszyklus dadurch quasi umdrehen. Sterben können sie aber trotzdem noch, zum Beispiel durch Fressfeinde oder Klimaveränderungen oder durch andere Gefahren, wie zum Beispiel Schiffsschrauben, die irgendwo herumliegen. So, die nächste Frage. Welches wirbellose Tier lebt am kürzesten? Das ist die Eintagsfliege. Wie der Name schon sagt, hat die Fliege nach dem Übergang von Larve zu Insekt nur 24 Stunden Zeit, um sich zu reproduzieren. Das ist wirklich wahnsinnig wenig. Allerdings muss man sagen, dass das Tier davor schon 2 bis 3 Jahre als Larve gelebt hat. Also ist das Leben an sich eigentlich doch nicht so kurz.
Ja, vielen Dank. Das waren schon 4 spannende Quizfragen. Da möchte ich unbedingt noch mehrere hören und gebe direkt weiter.
Ja, wir haben ja eben über die Eintagsfliege gehört, die ausgewachsene Eintagsfliege lebt ja tatsächlich so kurz, dass sie als Erwachsene gar nicht isst. Das gilt für die meisten anderen wirbellosen Tiere natürlich nicht. Welches wirbellose Tier hat denn wohl die meisten Zähne, um auch Nahrung aufnehmen zu können? Wer vorhin gut aufgepasst hat, hat das schon gehört. Das sind die Schnecken, die tatsächlich bis zu 40.000 Zähne haben. Also mehr als 10.000 Mal so viele Zähne, wie wir haben. Und auch anders als bei uns liegen diese Zähne bei den Schnecken auf der Zunge. Jeder hat sicher schon mal eine Weinbergschnecke in seinem Garten gesehen. Da gibt es aber auch noch ganz andere Arten, die viel eindrucksvoller sind. Wie groß ist denn wohl die größte Schnecke, die es gibt? Das ist tatsächlich eine Meeresschnecke, die Ritterhelmschnecke, ja, die heißt wirklich so. Die wird bis zu 65 cm lang. Meeresschnecken sieht man jetzt vielleicht nicht so oft, es gibt aber auch große Schnecken an Land. Da ist die größte die afrikanische Riesenschnecke, die ein Schneckenhaus hat, das bis zu 20 cm im Durchmesser groß ist, also ganz schön groß. Schnecken gehören ja jetzt zu den Tieren, die sich nur sehr langsam bewegen. Müssen sie ja auch nicht, haben wir gelernt. Aber es gibt vor allem bei den Insekten auch Tiere, die besonders schnell unterwegs sind. Was ist denn wohl so ein Insekt, das sehr schnell unterwegs ist? Was die fliegenden Insekten angeht, ist das die Libelle. Die erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 58 km in der Stunde, ist also schneller als Autos in der Stadt fahren dürfen. Sollte also aufpassen, dass sie nicht geblitzt wird. Bei den krabbelnden Insekten ist die Kakerlake der Rekordhalter. Die schafft 5,4 Kilometer in der Stunde. Das klingt jetzt erstmal langsam, aber immerhin schaffen sie damit 1,5 Meter in der Sekunde. Und wer schon mal versucht hat, eine Kakerlake, die sich in der Küche eingeschlichen hat, zu fangen, der weiß, dass das ganz schön schnell ist. Natürlich gibt es auch noch andere Fortbewegungsarten als zu fliegen oder zu krabbeln. Was schätzt ihr, welches Insekt denn am höchsten springen kann? Das ist auf jeden Fall die Wiesenschaumzikade. Die springt bis zu 70 cm hoch. Das klingt nicht nach viel, aber die ist so winzig klein, dass man sich das so vorstellen muss, als wenn ein Mensch, der 1,80 Meter groß ist, 180 Meter hochspringen würde. Kann also jeder Stabhochspringer kann einpacken. Andere Insekten, die können vielleicht nicht springen, aber dafür können sie ganz schön viel Gewicht transportieren. Was könnte denn das stärkste Insekt der Welt sein? Das ist tatsächlich der Mistkäfer. Der Mistkäfer kann das 1141-fache seines Körpergewichts ziehen. Wer einen Taschenrechner da hat, kann ja mal ausrechnen, wie viel Gewicht man dafür selbst ziehen müsste, um die gleiche Leistung zu schaffen.
Oh, Mathematik. Ja, vielen lieben Dank für diese weitere Runde des Quizzes und mir macht's richtig Spaß. Klasse. Das ist ja Wissen, das würde man so nicht abspeichern und das hier in einem Podcast mal zu hören, ist total interessant und kurzweilig. Damit gebe ich ab auch an die dritte Expertin und Sie haben bestimmt auch noch spannende Fragen, Quizfragen für uns, oder?
Ja, genau, denn wir haben ja jetzt schon gehört, wie das größte Insekt heißt, das stärkste. Doch mich würde interessieren, ob ihr denn wisst, welches wirbellose Tier denn am längsten ist. Bei dem längsten wirbellosen Tier handelt es sich um einen Schnurwurm, den man lange Nemertine nennt. Dieser Wurm kann bis zu 30 Meter lang werden. Und vielleicht begegnet ihr euch ja auch mal bei eurem nächsten Nordsee- oder Spanienurlaub, denn dort lebt dieser nämlich. Dann würde mich auch interessieren, ob ihr denn wisst, welches Insekt die meisten Einzelaugen hat. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass diese spezielle Facettenaugen haben. Die große Königslibelle hat die meisten Einzelaugen und zwar bis zu 30.000. Das ist eine riesen Menge. Also stellt euch das mal vor, was die für einen Durchblick haben muss. Und zuletzt wollte ich euch noch fragen, ob ihr euch denn vorstellen könnt oder auch wisst, welches Insekt den besten Geruchssinn hat. Dabei handelt es sich um den Seidenspinner. Dieser gehört zu den Schmetterlingen und er kann sein Weibchen aus kilometerweiter Entfernung aufspüren. Also verstecken gibt's da nicht.
Ja,
damit bedanke ich mich auch bei den drei Expertinnen für dieses Quiz am Ende und verabschiede mich. Das war der Podcast zu den wirbellosen Tieren. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war kurzweilig und ihr hört in den nächsten Podcast wieder rein. Bis dann. Tschüss.